Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsimpulse Podcasts. Hier bekommst du Informatives, hoffentlich Lehrreiches und Unterhaltsames für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du dabei bist. Seid alle herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge Gesundheitsimpulse. Passend zur Fastenzeit, also der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, möchte ich mit euch meine Gedanken zum Thema Intervallfasten teilen. Intervallfasten ist ein Trend, ein Megatrend seit vielen Jahren, ein richtiger Hype. Man soll damit mühelos abnehmen können, ohne zu hungern und ohne Jojo-Effekt. Man soll Krankheiten damit vorbeugen und heilen können. Und es wird nicht weniger versprochen, als dass man dadurch sogar das Leben verlängern kann. Was will man mehr? Genügend Gründe, sich einmal damit zu beschäftigen. Vielleicht ist da der eine oder andere Aspekt dabei, den ihr noch nicht kanntet. Vielleicht entdeckt ihr Dinge, die euch Lust machen, das mal auszuprobieren. Vielleicht auch welche, die euch abschrecken, es nicht zu tun. Hoffentlich aber wieder etwas Unterhaltsames oder Wissenswertes. Also zum Thema. Die Fastenzeit vor Ostern, also die Zeit zwischen Fastnacht und Ostern, ist eine alte christliche Tradition, dauert genau 40 Tage und erinnert an die biblische Geschichte, als Jesus in der Wüste 40 Tage gefastet hat. Neben der christlichen Fastenzeit ist Fasten und auch Teilfasten in vielen Religionen und Kulturen etabliert. Am bekanntesten vielleicht der Ramadan im Islam, das Fasten an Feiertagen wie Yom Kippur im Judentum, Fasten in der Bahai-Religion, auch im Hinduismus spielt der bewusste Verzicht auf Nahrung und Nahrungsmittel eine Rolle. Fasten findet sich in vielen Kulturen wieder und das seit Jahrtausenden. Warum eigentlich? Durch den Verzicht auf Nahrung soll der Mensch sich auf das Wesentliche konzentrieren. In den Religionen ist damit natürlich der jeweilige Glauben, der jeweilige Gott gemeint. Fasten hat etwas mit Reinigung, mit Vorbereitung zu tun, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Deswegen wird ja eine Fastenzeit in allen Religionen auch mit Feiertagen beendet. In der christlichen Fastenzeit verzichten heutzutage auch viele Menschen nicht nur auf bestimmte Lebensmittel, sondern auch auf Genussmittel oder andere Dinge des Konsums, auf Süßigkeiten, auf Alkohol, auf Fernsehen, sie verzichten auf die Nutzung sozialer Medien, manche fasten auf 40 Tage ihr Smartphone. Es geht im Grunde darum, auf Dinge bewusst zu verzichten, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, dass wir sie gar nicht mehr wirklich wertschätzen. Wir Menschen in den Industrienationen leben ja so im Überfluss, dass wir einen Ritus daraus machen, auf etwas zu verzichten. Und dabei genügt es uns nicht, auf Essen zu verzichten, sondern wir bemühen inzwischen ganz andere Dinge. Aber, wie gesagt, die Grundidee dazu ist nicht modern, sondern existiert zum Teil seit dem Altertum. Zum Thema Leben im Überfluss könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Bleiben wir beim Thema Nahrung. Essen oder auch nicht essen, also Fasten und seine Bedeutung für die Gesundheit. Religiöse, weltanschauliche und philosophische Aspekte lassen wir mal weitgehend außen vor. Seit langem gilt das Heilfasten, der bewusste, kontrollierte Verzicht aufs Essen, als Möglichkeit, Krankheiten positiv zu beeinflussen oder ihnen vorzubeugen. Darüber hatte ich mich in einem Podcast-Interview im vorigen Jahr mit Verena Buchinger unterhalten. Ein hochinteressantes Gespräch über das Heilfasten. Wer es noch nicht gehört hat, dem sei es nochmals wärmstens empfohlen. Es ist die Folge Nummer 62 vom Gesundheitsimpulse-Podcast. Eine Sonderform des Fastens, eine Sonderform des Nahrungsverzichts, der ein richtiger Boom ist, eine echte Modeerscheinung, ich erwähnte es bereits, ist das Intervallfasten. Wahrscheinlich haben die meisten schon mal davon gehört oder gelesen und ich bin mir ganz sicher, der eine oder andere, die eine oder andere hat es schon ausprobiert. Um was geht's dabei? Für die, die sich nicht so genau auskennen, in Kurzform ist Intervallfasten ein in zeitlicher Hinsicht Teilfasten. Das heißt, man darf zu bestimmten Zeiten normal essen und zu anderen Zeiten fastet man. Man fastet, isst also nichts und isst lediglich in einem bestimmten Zeitraum des Tages, zum Beispiel von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr am frühen Abend. In den 8 Stunden dazwischen ist Essen ganz normal erlaubt und in der Zeit von 18 Uhr am Abend bis, sagen wir, 10 Uhr am nächsten Morgen isst man nichts. 8 Stunden Essen, 16 Stunden Fasten. Es gibt beim Intervallfasten durchaus auch andere Zeiteinteilungen, zum Beispiel 14 Stunden Fasten, 10 Stunden Essen oder 12 Stunden Fasten und 12 Stunden, in denen Essen erlaubt ist oder auch 18 Stunden zu 6 Stunden oder 20 zu 4. Das ist ganz variabel. Natürlich sollte die Zeit des Fastens immer länger dauern als die Zeit, in der Nahrung erlaubt ist. Neben dem stundenweisen Nahrungsverzicht, bezogen auf einen Tag, existieren auch Wochenschemata. Ein Tag Essen, ein Tag Fasten abwechselnd. Man nennt das das alternierende Fasten, also montags Essen, Dienstag Fasten, Mittwoch Essen, Donnerstag Fasten und so weiter. Es gibt das Schema, 5 Tage pro Woche normal zu essen und an 2 zusammenhängenden Tagen zu fasten. Es gibt das Schema, pro Woche an 2 nicht zusammenhängenden Tagen zu fasten, also zum Beispiel dienstags und freitags zu fasten und an den übrigen Tagen normal zu essen. Und ganz streng genommen sind sogenannte Entlastungstage, also zum Beispiel ein Tag, an dem du nur Obst isst oder an dem du nur Haferschleim isst, auch eine Art Fasten, da man auf bestimmte Nahrung verzichtet und insgesamt deutlich weniger als normal zu sich nimmt. Wann hat das jeder schon mal gemacht? Dann, wenn wir krank sind. Bei Krankheit, bei Bauchweh, bei Übelkeit, nach Erbrechen oder wenn man mal mit Grippe im Bett gelegen hat, dann ist es völlig normal. Wahrscheinlich haben das ganz viele von uns schon mal gemacht, dass man dann nichts isst, sondern vielleicht nur was trinkt. So können wir uns den gesundheitlichen Aspekten des Fastens oder auch des Teilfastens durchaus nähern. Durch Beobachtung von Alltagserfahrung. Ich denke, jeder hatte schon einmal Tage, an denen er wegen Krankheit, Übelkeit und so weiter nichts oder wenig gegessen hat. Jeder hat also schon einmal gefastet, ohne sich dessen bewusst zu sein. Auch Kinder machen das intuitiv. Wenn sie krank sind, möchten sie oft nichts essen. Tiere machen das intuitiv. Haustiere, da können wir das beobachten. Wer einen Hund hat, der kennt das. Wenn der Hund sich unwohl fühlt, krank ist, dann frisst er nichts. Also Verzicht auf Nahrung kann durchaus eine natürliche Reaktion auf Krankheit sein. Auch was den zeitlichen Rhythmus angeht, können wir uns mal bei anderen Tieren umschauen. Wie ernähren sich Wildtiere? Oder wie haben sich unsere Vorfahren in der Steinzeit ernährt? Ich meine nicht, was sie gegessen haben, sondern wann. Unsere Vorfahren haben dann gegessen, wenn Nahrung verfügbar war. Tiere machen das auch. Tiere fressen intuitiv, dann, wenn etwas Essbares zur Verfügung steht. Sie teilen sich ihr Futter in der Regel nicht in Portionen oder Mahlzeiten ein. Und wenn wir schon beim Thema sind, Wildtiere kennen auch kein Übergewicht. Haustiere, die sich unseren menschlichen Essgewohnheiten und auch Essrhythmus angepasst haben, kennen das schon. Für Wildtiere und vermutlich auch unsere menschlichen Vorfahren galt, Phasen des Nahrungsverzichts gehörten zum normalen Leben dazu. Das können wir so festhalten. Fasten und Fastenperioden, Zeiträume, in denen nicht gegessen wird, entstammen nicht den Religionen, sondern sie sind Folge ganz natürlicher Gegebenheiten. Der Stoffwechsel hat sich darauf eingestellt. In unseren Genen sind Stoffwechselvorgänge programmiert, die dazu da sind, damit gut klarzukommen. Sonst wären diejenigen, die nicht über einen gewissen Zeitraum ohne Nahrung auskommen können, von der Evolution aussortiert worden, weil sie schlichtweg nicht überlebensfähig gewesen wären. Ja, das denken heute auch manche Menschen, dass sie nicht überlebensfähig sind, wenn sie nicht 3 warme Mahlzeiten pro Tag bekommen. Fest steht, regelmäßig Frühstück, Mittag und Abendessen sind kein Naturgesetz. Wir dürfen annehmen, dass nicht das ständige Essen, wie wir es heute kennen, der Normalzustand ist, sondern dass nahrungsfreie Zeiten, also Fastenintervalle, normal sind. Schon seit vielen Jahrzehnten interessiert Wissenschaftler, ob Fasten lebensverlängernd wirkt und wie es den Stoffwechsel beeinflusst. Heute ist bekannt, dass bestimmte Gene, und zwar über 1000, die den Stoffwechsel und das Immunsystem steuern, im Hungerzustand bzw. im Zustand des Nicht-Essens und Verdauens aktiviert werden. Ebenso wie bestimmte Gene vom Tageslicht, also vom Tag-Nacht-Rhythmus, abhängig sind. Man nennt sie Clock-Genes, also Uhr-Gene, weil sie eben nach der Uhr, nach dem Tagesrhythmus gesteuert werden. Es lag nahe, die Erfolge des Heilfastens in der Medizin, die heute wissenschaftlich weitgehend anerkannt sind, was ja nicht immer so war, auf eine andere Form des Fastens zu übertragen, nämlich auf das Intervallfasten. Man wollte herausfinden, ob Intervallfasten ähnliche Wirkungen hat wie der längerfristige Verzicht auf Nahrung, also das klassische Fasten über mehrere Tage hinweg. Bereits 1934 wurde ein Bericht veröffentlicht, in dem beschrieben wurde, dass Mäuse, die über einen längeren Zeitraum an 2 Tagen pro Woche keine Nahrung bekamen, also wochenlang haben die an 2 Tagen in der Woche nichts zu fressen bekommen, länger lebten als Tiere, die jeden Tag zu fressen bekamen. 1995, also vor jetzt 26 Jahren, produzierte der britische Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Michael Mosley eine Dokumentation für den Sender BBC. Die Dokumentation trug den Titel Eat Fast and Live Longer. Auf Deutsch iss, faste und lebe länger. Diese Fernsehdokumentation kann im Nachhinein betrachtet als Beginn des Megatrends Intervallfasten gelten, der sich bis heute hält. Mehr als 25 Jahre. Im Jahr 2013 veröffentlichte die Ernährungswissenschaftlerin Michelle Harvey zusammen mit einem Onkologen namens Tony Howell das Buch Die Zwei-Tage-Diät, The Two-Day Diet. Im gleichen Jahr 2013 veröffentlichte Mosley, der 1995 auch diese genannte BBC-Dokumentation drehte, ein eigenes Buch mit dem Titel The Fast Diet, also die Fastendiät. Darin beschreibt er die 5-zu-2-Methode, bei der an 5 Tagen der Woche normal gegessen werden darf und an 2 Tagen, die nicht aufeinander folgen, wird gefastet. Fasten heißt, dass an diesen Tagen nur etwa 1/4 der normalen Energiemenge aufgenommen werden soll. Also das heißt, wenn ein erwachsener Mensch so 2000 bis 3000 Kalorien Grundumsatz hat und pro Tag verbraucht, dann sollte er an den Fastentagen etwa nur 1/4, also sagen wir 500 Kalorien zuführen. An den anderen Tagen ist erlaubt, was schmeckt. Da darf man alles essen. Das ist, und das war auch ein Hauptkritikpunkt an diesem Buch, dass man eben an den übrigen Tagen durchaus auch ungesunde Sachen essen kann. Es wäre wichtig, an den normalen Essenstagen, also an den Nicht-Fastentagen, kein Junkfood in sich reinzustopfen, sondern eben möglichst auch gesund und ausgewogen sich zu ernähren. Auf der Basis von Mosleys 5-zu-2-Methode wurden andere Essens- und Fastenrhythmen erdacht. Auch 2013, also das war so ein Schlüsseljahr für das Intervallfasten, erschien das Buch The 8-Hour Diet, die 8-Stunden-Diät vom Amerikaner David Chinchenko, in dem er das Intervallfasten im 16-zu-8-Stunden-Takt beschreibt. Wenn 2 Tage pro Woche mit deutlich geringerer Kalorienzufuhr ausreichen, um abzunehmen, dann könnte man doch auch jeden Tag ein paar Stunden fasten, womöglich mit dem gleichen Ergebnis. Chinchenko beschrieb, dass 3 Tage pro Woche mit 16 Stunden Nahrungsverzicht dafür schon ausreichen. Interessant ist dabei vielleicht zu wissen, dass Chinchenko weder Arzt noch Ernährungswissenschaftler ist, sondern Verleger und Geschäftsmann. Er war und er ist, glaube ich, immer noch Chefredakteur von Men's Health, dem internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Magazin, in dem, wie gesagt, 2013 dieser Artikel oder in diesem Verlag dieses Buch erschien. Und diese genannten Bücher legten den Fokus eben ganz stark auf den Aspekt der Gewichtsreduktion, des Abnehmens. Beim Intervallfasten aus gesundheitlicher Sicht geht es aber gar nicht vorrangig ums Abnehmen, auch wenn das ein von manchen gewünschter schöner Nebeneffekt sein kann. Heilfasten und Intervallfasten haben wichtige andere Effekte bzw. sollen sie laut aktuellen wissenschaftlichen Studien haben. Durch das Fasten, durch den Nahrungsverzicht über mindestens 14 bis 16 Stunden werden die Glykogenspeicher geleert. Glykogen ist der Speicherzucker, der sich in der Leber ansammelt. Und wenn Glykogenspeicher geleert sind, dann baut der Körper Fett ab, um Energie zu gewinnen. Hierdurch verbessern sich die Blutzuckerwerte. Manche Studien haben auch gezeigt, dass sich Blutdruckwerte durch das Fasten verbessern. Chronische Entzündungen und Autoimmunerkrankungen werden reduziert. Wahrscheinlich basiert das darauf, dass Fettzellen entzündungsfördernde Botenstoffe produzieren. Und wenn eben Fettzellen abgebaut werden, wenn Fett abgebaut wird, dann werden eben auch diese entzündungsfördernden Botenstoffe weniger. Fasten führt zu Fettabbau und Hormonumstellungen. Und ein ganz wichtiger Faktor scheint die sogenannte Autophagie zu sein. Was bedeutet das? Unser Körper verdaut quasi alte und beschädigte Zellbestandteile, zum Beispiel Eiweiße. Das, was wir so mit Entschlackung bezeichnen. Es ist im Grunde ein Recyclingprozess in der Zelle, denn wenn neue Baustoffe durch die Ernährung fehlen, dann werden die vorhandenen verwendet. Und ein Schlüsselenzym, das diese Autophagie bremst, ist offensichtlich Insulin. Und Insulin kennt man. Insulin wird vermehrt gebildet, wenn wir viele Kohlenhydrate, viele Zucker zu uns nehmen. Dann haben wir einen hohen Insulinspiegel und dieses viele Insulin im Blut, das bremst diese Autophagie. Das heißt, der Körper signalisiert den Zellen, hier ist ja genügend Zucker, hier ist ja genügend zu verbrennen. Also muss ich ja nicht die alten Baustoffe recyceln. Habe ich wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate, wird wenig Insulin produziert und entsprechend wird dieser Autophagieprozess aktiver. Und dadurch erneuern sich quasi die Zellen und möglicherweise werden auch schädigende Substanzen aus den Zellen heraus abgebaut. In Fastenphasen, auch wenn die nur mehrere Stunden dauern, wie beim Intervallfasten, scheint sich unser Darmmikrobiom zu erholen. Das erscheint vielen fremd, weil man ja annimmt, dass das Darmmikrobiom, also die ganzen Bakterien und Viren und Pilze, die wir in unserem Darmmilieu beherbergen, dass die recht stabil sind. Das scheint aber nicht so ganz zu stimmen, denn auch das Darmmikrobiom unterliegt einer gewissen Rhythmik, einer Tagesrhythmik. Bakterien können sich in der Tat innerhalb von Minuten vermehren, und sie können auch sehr schnell wieder absterben. Und die Aktivität der Darmbakterien, des Mikrobioms, scheint also tageszeitlichen Schwankungen zu unterliegen. Und in Phasen, in denen wir nicht ständig essen, dann erneuert sich das Mikrobiom neuesten Erkenntnissen nach stärker, als wenn wir ständig futtern. Wer sich jetzt entscheidet und sagt, das klingt alles ganz gut, das würde ich gerne mal ausprobieren. Wie fängt man damit am besten an? Es ist empfehlenswert, sich zunächst mal einen Rhythmus auszusuchen, der einem wirklich machbar erscheint. Beispielsweise 1 bis 2 Entlastungstage. Also Tage, an denen man nur Obst und Gemüse oder nur Haferbrei isst oder nur 2 kleine Portionen Reis mit wenig gedünstetem Gemüse und dann nur so 500 Kalorien pro Tag zu sich nimmt. Das wäre ein guter Einstieg, den man erstmal ausprobieren kann. Oder man verzichtet auf das Frühstück oder man verzichtet auf das Abendessen und hat dadurch einen längeren Zeitraum, in dem man nichts isst. Dabei ist es natürlich sinnvoll, darauf zu achten, dass das mit den übrigen Lebensgewohnheiten, auch mit Familienleben und so weiter, verträglich ist. Es bringt nichts, wenn das Abendessen die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, wo die ganze Familie sich am Tisch versammelt und man ist der Einzige, der dann fastet. Dann ist es sinnvoller, auf das Frühstück zu verzichten. Oder umgekehrt, wer morgens Frühaufsteher ist und um 7 oder 8 Uhr am frühen Morgen schon kräftig Appetit hat, der sollte vielleicht besser nicht aufs Frühstück verzichten, sondern versuchen, ob er abends etwas einsparen kann und dann über die Nacht hinweg fastet. Wenn man dann einen solchen Rhythmus für sich gefunden hat, dann ist es sinnvoll, den auch mal 3 bis 4 Wochen durchzuziehen und eben nicht nach 2 Tagen schon wieder damit aufzuhören, sondern erst nach einer gewissen Zeit kann man darauf achten, wie man sich fühlt. Was hat sich verändert? Fühlt es sich gut an oder spürt man irgendwelche negativen Effekte? Wenn es sich gut anfühlt, dann spricht nichts dagegen, Intervallfasten auch langfristig durchzuführen. Man sollte darauf achten, das sagte ich bereits, an den Tagen und in den Zeiträumen, in denen man normal ist, dennoch gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen und nicht zu sagen, weil ich jetzt 16 Stunden gefastet habe, kann ich in den verbleibenden 8 Stunden auch Junkfood in mich reinstopfen. Fragen, die die Wissenschaft zum Thema Intervallfasten weiter beschäftigen, sind zum Beispiel, was ist der beste Rhythmus? Was ist das beste Intervall? Ist 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen gesünder als 5 Tage die Woche normal zu essen und an 2 Tagen zu fasten, oder ist es umgekehrt? Gibt es überhaupt allgemeingültige Regeln oder kann das individuell unterschiedlich sein? Genügt vielleicht für die eine Person schon 12 Stunden Fasten, 12 Stunden Essen und der andere braucht 18 Stunden Fasten und 6 Stunden Essen? Das ist bis heute in der Wissenschaft nicht wirklich bekannt. Ich denke, es auszuprobieren und gut auf sich zu achten, auf die Effekte des eigenen Körpers zu hören, ist derzeit die beste Empfehlung. Jedenfalls gibt es auf diesem Gebiet noch viel zu forschen. Es ist aber ein spannendes Thema, gerade auch was diese Autophagie angeht, dieses Abräumen, dieses Verdauen von Stoffwechselprodukten, was ja wirklich dieser Idee des Entschlackens ziemlich nahe kommt. Vielleicht ist das wirklich eine Methode, chronische Erkrankungen zu verhindern. Lebensverlängerung ist ja ein Menschheitstraum. Ich denke allerdings, da gibt es viel mehr Einflüsse als nur das Fasten. Aber nach allem, was man noch bis heute weiß, schadet es jedenfalls auch nichts. Intervallfasten ist nicht für jeden geeignet, aber es ist prinzipiell von jedem machbar. Vielleicht sollte man das einfach mal ausprobieren. Langsam beginnen, wie ich sagte, mit 1 oder 2 Tagen, dann mal ein paar Wochen durchhalten. Dann kann man das ja langsam ausbauen und man kann auch jederzeit damit aufhören, wenn man feststellt, es tut einem nicht gut. Das waren meine Gedanken zum Thema Intervallfasten. Das waren ein paar Informationen, die ich aus der Literatur zusammengetragen habe, Wissen, das ich mir angeeignet habe. Ich hoffe, ihr konntet damit wieder ein paar neue Erkenntnisse gewinnen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr Kommentare unter die Social Media Posts zu dieser Folge auf Instagram und Facebook hinterlasst. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne. Die Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Soweit für heute. Kommt gut und gesund durch die restliche Fastenzeit. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin bleibt gesund, vital und glücklich. Euer Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.